Guten Morgen noch von meiner Seite. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ist ja jetzt gut mittlerweile das dritte Mal dieses Jahr, ne?
Genau.
Diese Lieder, die wir singen, ich hoffe, dass das nicht nur ausgehauchte Luft ist, sondern dass das auch wirklich unser Herzenswunsch ist. Ja, dass Gott uns erfüllt, dass uns Gott begegnet, dass er Schritte lenkt und dass wir Schritte wagen. Und dass das auch nicht nur eben ein schönes Lied ist, was wir sonntags morgens singen, sondern dass das ein Stück weit unser Alltag ist. Ich wünsche mir das so sehr, weil im Prinzip das Christsein ausmacht, weil das Glauben ausmacht. Also nicht nur eine gelebte Tradition zu haben, ja, sonntags gehe ich in den Gottesdienst und an einem anderen Tag gehe ich in die Bibelstunde und naja, zwischendurch trifft man sich noch mit anderen Christen und hat dann eventuell auch noch ein bisschen Austausch. Christsein ist doch so viel mehr. Es schenkt im Prinzip Fülle. Und Gott und Jesus vor allem, die sagen, in mir habt ihr alles, in mir und von mir bekommt ihr alles, was ihr braucht. Auch wenn ihr viele Dinge eures Lebens, eurer Umstände nicht versteht und auch wenn Situationen in eurem Leben nicht so funktionieren. Und ich finde, die auf der einen Seite diesen Wunsch, nah bei Jesus zu sein und ja, mit Jesus zu gehen, aber auch der ganz großen Herausforderung, die das mit sich, was mit sich bringt, nämlich dass Glauben wirklich oft kein Pappenstiel ist, weil Glauben oft viel auch was mit zu tun hat mit Herausforderungen, mit Krisen auch, ja. Also das ist ja ganz normal. Jesus spricht ja auch davon, ja. Also er sagt irgendwann, es werden Kriege passieren, es passieren Erdbeben, es passieren Krankheiten, es passieren Nöte und auch Ängste. Und ich bin so froh, dass Jesus das alles als Mensch auch selber durchgemacht hat, weil dann habe ich es mit einem Gott zu tun, der haargenau weiß, wie ich mich als Mensch fühle. Er ist demnach total nahbar, er ist total erfahrbar und er weiß, wovon er redet, weil er genau das, was wir durchmachen, vielleicht nicht nur mit den modernen Mitteln unserer heutigen Zeit, aber von der Grundsubstanz her mit Not, mit Angst, mit Schmerzen und mit auch getrennt sein mal von Gott und auch destruktiv zu sein und auch erschüttert zu sein, zu weinen und traurig zu sein. Er kann da überall mitreden. Welcher Gott kann das schon von sich sagen? Ja? Also das unterscheidet, sage ich jetzt mal, der christliche Glaube der Bibel mit den ganz anderen Weltreligionen, die es so gibt, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der weiß es, wie es ist, in diesem Körper als Mensch zu stecken. Und dennoch hat Jesus für uns ein Wort mitgebracht, sage ich jetzt mal, das er seinen Jüngern gesagt hat. Und dann möchte ich auch mit der Predigt in den Predigttext einsteck starten. Wenn du mal die PowerPoint startest. Genau, das ist der Predigttext von heute und ich will mir gleich nur einen Vers raussuchen. Aber ich lese uns den Text mal vor. Aus Markus 8. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea Philippi. Also das mal vorab, ne? Jesus zog mit seinen Jüngern. Wenn wir heute Jünger sind, wenn wir mit Jesus gehen, eins können wir uns sicher sein, Jesus zieht immer mit uns mit. Ob wir ihm Raum geben und ob wir ihn merken oder ob wir ihn spüren, das ist ein anderes Thema. Aber Jesus, wenn du einmal mit Jesus klare Kante gemacht hast, klare Sache gemacht hast, kannst du davon ausgehen, der geht mit. Aber er ist auch traurig, wenn wir ihn nicht in unser Leben hineinlassen oder ihn nicht mitbestimmen lassen oder ihn präsent werden lassen in all unseren Umständen. Mal soweit der Vers 27, allein nur da mal ein Gedanken, was so in so eine Aussage steckt. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter und er geht weiter. Er schreibt mit dir und mir Geschichte. Und das hat er auch mit den Jüngern gemacht. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann begann er, in ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Als er ihnen das so offen sagte, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus den Augen, du Satan. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er begleitet von dem heiligen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommt. Da sind ganz viele harsche Aussagen drin, die Jesus hier bringt. Da kann man fast über jeden Vers eigentlich eine eigene Predigt machen. Aber wenn man das mal so ein bisschen wirken lässt, darum rate ich euch Markus 8, die Verse 27 bis hier 37, 38 zu Hause auch nochmal nachzulesen, weil da steht unheimlich viel drin, was es bedeutet, in der Beziehung mit Jesus zu stehen. Das ist kein Pappenstiel. Das ist nicht mal eben einfach. Das ist nicht mal eben nebenbei und so aus dem Ärmel geschüttelt. Sondern das ist eine Riesenherausforderung. Ein Vers, der ist mir heute Morgen wichtig und wie gesagt, man könnte über alles andere auch reden, aber der Vers 34, da heißt, da rief Jesus seinen Jüngern und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Muss ein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Ich arbeite ja in einem Industrieunternehmen. Oder ich weiß jetzt nicht, was ihr so in eurem Berufsleben macht, aber oder grundsätzlich, wenn ihr von etwas begeistert seid, dann macht ihr doch für irgendetwas Werbung. Wenn ihr jetzt einen tollen Film geguckt habt oder eine tolle Serie gesehen habt und mit einem darüber sprecht, dann sagt ihr, dann erzählt ihr ganz kurz, was da passiert ist in der Serie oder was da in dem Spielfilm passiert ist und macht eine kleine Wiederholung und sagt, boah, den musst du dir unbedingt auch ansehen. Ja, der fordert dich heraus, der macht Spaß, ja, hat auch vielleicht ein Happy End oder was auch immer. Oder wenn du in einem Industrieunternehmen arbeitest und Produkte verkaufst, so wie ich, dann gehst du natürlich hin zu deinem Kunden und erzählst ihm, warum er unbedingt dein Produkt kaufen soll. Ne? Also ne, Sven, warum soll er deine Messer kaufen zum Beispiel? Und dann kommst du an und erzählst ihm das Material, was wir einsetzen, ne, 12%iger Chromstahl oder was auch immer. Ne, aus der Zeit bin ich nicht mehr lange. Ich habe ja früher bei einem Marktbegleiter gearbeitet, da bin ich ja raus. Aber du erzählst ihm letztendlich die Vorteile deines Produktes und versuchst ihn damit zu überzeugen und das schmackhaft zu machen. Und manchmal ist es so, dass auch die tollen Vorteile deines Produktes, was du anbietest, sogar so gut sind, dass sogar du vielleicht preislich sogar noch einen Tick mehr verlangen kannst als vielleicht dein Marktbegleiter, weil du einfach vom Mensch her total begeistert bist von dem, was du da gerade tust und was du da verkaufst oder was du gerade da anpreist, ja, und so weiter und so fort. Also das ist sowas wie Marketing. Und wenn du dann noch tolle Prospekte dabei hast oder ein tolles Muster, was dann auch was zeigt, ne, und dann, ja, also so funktioniert Business. Ja, also wenn ich irgendetwas schmackhaft machen möchte, dann muss ich das super gut umschreiben. Ich habe mich gefragt, ob Jesus hier wirklich einen guten Marketingpartner gehabt hat, ob der vielleicht eine Marketingabteilung gehabt hat. Weil heute aus dem Blickwinkel von uns heute so rein menschlich betrachtet, ist das, was der Herr Jesus hier in Vers 34 sagt, und das gucken wir uns dann nochmal genauer an. Klappt nicht. Ist aber an, oder? Das ist grün. So, super. Das ist der Vers 24. Ja, so. Ich habe den mal aus allen drei Evangelien raus mal genommen. Und da klingt das eigentlich überall gleich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. In Markus haben wir gerade gelesen und in Lukas steht, und zu allen sagte er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Das klingt marketingtechnisch nicht schön. Das klingt, also wie, ja, wenn du mir folgen willst, das bedeutet was. Erstens kriegst du eine dicke Last auf den Rücken. In dem Fall noch das Kreuz, sagte er sich. So, und ich finde das auch total interessant, dass er schon das Kreuz irgendwo erwähnt. Die Jünger konnten das damals wahrscheinlich noch gar nicht fassen, was das überhaupt bedeutet. Was meint er denn damit, ein Kreuz auf sich nehmen? Ja, gut, man kannte wahrscheinlich die Kreuzigungen damals, ne? Auch die Römer haben das ja so richtig mit eingeführt, so in dieser Form. Die haben das ja auch sehr professionell aufgebaut, muss man ja schon klipp und klar sagen. Aber trotzdem, hämmer ich, Jesus, du bist doch der, mein Vorbild, du bist doch das, was ich gerade toll finde, du begeisterst mein Leben. Und dann sagst du zu mir, ich soll die große Last tragen. Ich soll ein Kreuz auf mich nehmen und dir dann nachfolgen. Das klingt nicht attraktiv. Das klingt nicht nach einem guten Geschäft. Das will doch gar keiner. Heutzutage verkündigen wir auch so das Evangelium. Ne? Jesus hat dich lieb. Jesus weiß, wer du bist. Jesus hat für dich alles getan. Der ist ans Kreuz gegangen. Der hat deine Sünden getragen. Der hat den Weg wieder frei gemacht zum Vater. Der will Beziehungen mit dir und zu dem Vater wieder aufbauen. Und das sind alles Aussagen, die zu 100% richtig sind. Und das sind auch die Aussagen, die wir gerne in unserem Alltag gerne auch hochleben lassen, weil sie uns ermutigen, weil sie uns stark machen in unserer Beziehung zu Gott und zu Jesus. Aber dieser Vers aus 4,3, aus Markus 8, Vers 34 und aus den anderen Kapiteln, die klingen irgendwie nicht so mutmachend. Ne? Also klingt irgendwie nach starker Herausforderung und nach ganz viel Last und nach ganz viel Druck. Und heutzutage brauchen wir keinen Druck. Ne? Also wenn wir heute über die Kindeserziehung nachdenken, kein Druck, ne? Lass die Kinder frei entfalten, keine Erziehung mehr, ja, die dürfen tun, was sie wollen und so weiter. Ne? Also anti-autoritär und alles. Ne? Also Druck ist ganz schlecht, alles ist erlaubt, alles muss frei sein. Ja. Das klingt, was Jesus da mitbringt als Botschaft für die, die ihm nachfolgen, klingt das nicht schön, oder? Oder wenn du nur diesen Satz von Jesus hören würdest, dann würdest du auch sagen, boah, ob ich da tragen kann, ob ich da mitgehen kann in meinen Alltag? Ermutigt mich das überhaupt? Und wir gucken uns dann auch nochmal so ein bisschen an. Aber ich habe, um den Kontext mal so ein bisschen zu verstehen, wenn Jesus sagt, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. In welchem Kontext stehen jeweils diese Verse? Und ich habe eine Parallele gefunden in allen drei Evangelien. Die finde ich, irgendwie klappt mein Ding hier nicht. Kannst du weiter schalten? Jesus' erste Leidensankündigung ist immer davor. Ja? Also Leidensankündigung bedeutet, der Christus muss sterben. Ich muss sterben für diese Welt. Ich muss mein Leben geben für die Schafe. Ich muss mein Leben geben, damit alle Menschen Leben im Überfluss haben. Ich muss letztendlich meinen Weg machen, damit die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott in Ordnung kommt. Und das tut Jesus. Das hat er für dich getan. Und das ist auch ein Stück weit die Kraftquelle, die wir brauchen, um jeden Tag zu bestehen. Wenn aber Jesus hier seine Leidensankündigung hat, dann frage ich mich, was ist denn dann wirklich mit dem Kreuz gemeint, was ich nehmen soll? Weil wenn heute, da wir die ganze Schrift haben, wissen wir ja, was mit dieser Leidensankündigung gemeint ist. Jesus geht ans Kreuz. Er hat das getragen. Er hat alles auf sich genommen. Alle Schuld, alle Scham, alle Sünde. Alles hat er genommen. Das hat er gemacht. Er hat das gemacht. Was muss ich denn dann noch tragen? Was bedeutet denn das Ganze? Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen auch genauer angucken. Ich finde es total interessant, dass Petrus hier auch in den Evangelien Jesus rüffelt. Was glaubt eigentlich, wer er ist? Dass er zu seinem Herrn und Meister hingeht, sagt mal, mach das mal nicht, das sei dir fern und das wissen wir auch zu verhindern. Ja. Und Jesus ist da knallhart. Er hat gesagt, Dömer. Geh weg, sagt er zu Satan. Ne? Geh weg, Satan, sagt er zu seinem Jünger. Das heißt auch, die Gefahr, dass wir als Christen Dinge sagen und Dinge tun, die eigentlich vom Widersacher kommen, ist nicht so von der Hand zu weisen. In den Briefen und auch in der Offenbarung steht, dass aus unseren eigenen Reihen die Widersacher kommen, die gegen Gott arbeiten. Und darum müssen wir immer ganz vorsichtig sein, was wir hören, was wir aufnehmen und womit wir uns beschäftigen und konsumieren. Das heißt, prüft immer das Wort Gottes anhand der Bibel und nicht nur an Emotionen und Gefühlen von einem selbst, sondern prüft nach, verhält es sich so in Gottes Wort. Darum geht es gar nicht darum, ob ich hier stehe oder wer auch immer, sondern es geht darum, dass das, was ich sage, ob das nachvollziehbar ist in Gottes Wort und das nimmt, nicht weil ich hier stehe. Ich bin völlig unrelevant. Ich bin nur ein Bote, wie alle anderen, die hier für euch sonntags mit der Predigt dienen. die bieten und dienen euch mit dem Wort und versuchen mit Gott und euch Gott näher zu bringen und das Christsein auch im Fluss und im Flow zu halten. Ja, Leidensankündigung ist irgendwo klar. Jesus gibt klar, was sein Plan ist, was sein Weg ist und wie das alles laufen soll. Hinter dieser Sache, nimm dein Kreuz auf dich, drück mal bitte weiter, da heißt es dann, Leben verlieren, finden und das endzeitliche Gericht. Das heißt, zwischen der Leidensankündigung, dem, was Jesus für uns tut, sagt er, haben wir dann eine Aufgabe, nämlich das Leben, unser eigenes jetziges Leben, was gottlos ist oder das, was gottlos war, das dürfen wir gerne verlieren. Das gern dürfen wir gerne aufgeben. Und wir müssen das Leben finden. Und das finden wir nur in Jesus Christus. Ganz allein nur da. Es gibt nur diesen einen Weg. Kann kommen, was will oder euch einer sagen, was will. Nur Leben findet ihr in Jesus. Das heißt, wenn du Kummer und Sorgen, Nöte, Ängste hast, wenn du Angst vor dem Tod hast, wenn du alles, was dich bewegt, das findest du in Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Warum? Weil Gott nicht lügen kann. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da ist alles drin komprimiert. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Jesus vertrauen, dann sollten wir ihn in diesem Wort auch wirklich, wirklich ernst nehmen. Das heißt, in allen Fragestellungen, die erste Adresse ist Jesus, kein anderer. Und das sagt er dann auch in Markus weiter in den nächsten Versen. Es geht um wirklich das alte Leben abgeben und das neue zu finden. Die Gefahr, die Seele und auch das Leben zu verlieren und die Warnung vor Scham, auch über Jesus. Das heißt, wenn wir auch mit Jesus nachfolgen, bedeutet das, dass wir tatsächlich auch belächelt vielleicht werden, angegriffen werden. 388 Millionen verfolgte Christen laut Open Doors sind derzeit auf dieser Welt unterwegs. 388 Millionen Menschen, ne, das ist ein Vielfaches von Deutschland, haben Angst, ihr Christsein zu leben, weil sie Probleme bekommen, gefoltert werden, geschlagen werden, weggesperrt werden, weil sie einfach da kompromittiert und misshandelt werden vielleicht. Auch hier sind wir in Deutschland bisher sehr, sehr behütet und es geht uns gut, aber wir werden höchstens mal belächelt. Und können wir mit dieser Belächelung oder die Witze, die man über uns macht, können wir mit denen schon gut umgehen? Frage an dich. So, und natürlich, was ganz klar ist, auch Gott sagt, ja, das große Ende kommt. Das Reich Gottes. Einmal werdet ihr bei mir im Himmel sein. Und der Schlüssel für den Himmel ist wieder nur die eine Person, Jesus Christus. Aber gucken wir uns doch einmal weiter an. Nächste Folie bitte. Einmal weiterklicken, genau. So, was heißt denn jetzt das Kreuz auf sich nehmen? Wollen wir uns doch mal die Dinge annehmen, die Jesus im Prinzip dort eventuell gemeint haben könnte. Wie gesagt, da gibt's noch viel, viel mehr. Aber ich habe mich mal so auf 5 Punkte mal konzentriert. Einmal Verzicht auf Selbstbestimmung. Da heißt es in Lukas 9, Vers 23 und zu allen sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Das bedeutet letztendlich nichts anderes. Ich gebe mein Recht ab, mein Leben selbst zu definieren. Und ich glaube, das ist die Riesenchance, um ein qualitativ wertvolles Leben zu leben. Im Prinzip zu fragen, in all meinen Entscheidungen, in all meinen Fragen, in all den guten als auch in den schlechten Dingen zu fragen, Jesus, was hast du damit vor? So gut mit den guten als auch mit den schlechten Dingen. Und das definiert mich ja. Was definiert dich als Christ? Was definiert dich als Mensch? Ja? So, ist das der schöne Umstand, dass du vielleicht ein Haus hast, eine gesunde Familie, tolle Kinder, einen tollen Beruf, ein gutes Ansehen, was auch immer, was dich definiert? Was definiert dich? Was, wo du sagst, wow, ne, das zeichnet mich aus? Vielleicht das gute Ansehen, die Reputation vor deinem Chef. Ich meine, es ist gut, gute Angestellte zu sein, ein guter Arbeitnehmer zu sein, das ist wichtig. Aber was definiert dich? Ne? Ich habe mal meinem Boss in einem etwas hitzigen Gespräch gesagt, sie definieren mir meinen Wert nicht. Da war erstmal Stille. Aber dann durfte ich ihm das auch erklären, was mich definiert. Und ja, Jesu Wille hat Vorrang vor meinen Plänen, vor meinen gedachten Sicherheiten oder auch Träumen. Und das Ganze bedeutet, auch wenn es teuer für mich werden könnte. auch wenn ich mal sage, ja, das kommt, passt mir gerade nicht. Das könnte gerade in meinem Leben mich was kosten. Vielleicht nicht nur Geld, sondern auch Ansehen. Auch vielleicht alle Kraft. Die Verzicht auf Selbstbestimmung bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Eine Selbstrettung ist das, was Jesus da sagt, nicht gemeint. Du kannst dich selber nicht retten von Sünde und Schuld. Das kann nur Jesus. Aber wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, bedeutet das, überleg mal, was das Kreuz bedeutet. Der zweite Punkt, genau, Bereitschaft zu Scham und Ablehnung. Da heißt es, lasst uns also zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Hebräer 13, Vers 13. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass Christsein kein Träumereien oder ein Pappenstiel ist. Ne? Also das Christsein kann auch mal hart sein. Und wir, wie gesagt, hier in Deutschland im Moment können das noch ganz entspannt irgendwo sehen, wenn man das im Vergleich sieht zu dem Rest der Welt. Aber die Bereitschaft zu Scham und Ablehnung, ist dir das bewusst, dass dir das auch passieren kann? Ich meine, wenn du dein Christsein nicht öffentlich lebst, wenn du dein Christsein nicht propagierst, wenn deine Arbeitskollegen gar nicht wissen, dass du Christ bist, ja, dann brauchst du auch von Scham und Ablehnung, wird da wahrscheinlich nichts passieren, was dein Christsein angeht. Wenn du kein Zeugnis für Jesus bist, dann passiert das auch wahrscheinlich nicht. Jetzt ist es so, ja, dann los, ne? Ich will Ablehnung haben, ich will Scham haben, ich will denunziert werden. Na, doch, das ist ja nicht das Hauptziel. Ihr Hauptziel ist es, Gott groß zu machen, Jesus lieb zu machen, ne? Weil Gott die Menschen liebt, auch deinen Arbeitskollegen oder deinen vielleicht nichtgläubigen Ehepartner oder deine nichtgläubigen Kinder oder was auch immer. Ja? So, aber auch da zu Dingen stehen, die Gott von dir möchte. Mein Sohn, einer meiner Söhne sagte einmal bei einer großen, sehr schwierigen Fragestellung, warum reagierst du so mir gegenüber? Da habe ich gesagt, pass mal auf, so wie ich mit dir gegenüber reagiere in dieser Fragestellung, heißt ja nicht, dass ich dich nicht lieb habe. Aber ich habe auch Jesus lieb. Und darum kann ich dir in dieser Fragestellung keine positive Antwort geben, dass du das machen kannst oder nicht. Und in erster Linie bin ich Gott wohlgefällig und Gott gehorsam. Und das heißt nicht, dass ich dich nicht lieb habe, nur weil ich dir das jetzt nicht erlaube oder dir da keine Zustimmung drüber geben kann, was du tun möchtest. Und dieser Satz, der hat ihn, denke ich, bewegt und berührt. Und seitdem können wir mit unterschiedlicher Meinung miteinander unsere Beziehung leben und haben uns lieb und haben uns gern und wir akzeptieren einander. Ich finde es nicht gut, was er an der Stelle macht. Das weiß er auch. Aber wir beide wissen, wo wir beide stehen und wir können uns beide an der Stelle stehen lassen und füreinander da sein. Mal so als Gedanke. Bereitschaft zu Scham und Ablehnung. Drittens, Kampf gegen das alte Ich. Oh, das klingt so altfromm, ne? Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Kampf gegen das alte Ich. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Einfach die alten Dinge, die Gott einfach in meinem Leben nicht möchte, auch mal sein lassen. Ich nehme bewusst Abschied von den sündigen Mustern in meinem Leben, wie vielleicht Stolz, Unreinheit, Bitterkeit, Machtspiele, Unversöhnlichkeit, Streitsucht. Die Heidi hatte uns davor ein paar Dinge gesagt, was Worte alles tun können. Auch wenn es sich dann anfühlt wie ein inneres Sterben. Sich von Dingen zu trennen, von denen ich nicht die Finger lassen kann. Bedeutet in der ersten Linie erstmal, wow, ich verliere etwas. Aber die Chance, die Dinge, die Gott in deinem Leben nicht möchte, aufzugeben, um dann das zu bekommen, was Gott in deinem Leben gerne verursachen möchte und dir geben möchte, ist doch viel, viel größer. Wenn wir nicht glauben, dass Gott immer gut ist und immer nur das Gute für mich im Sinn hat, ja, dann ist es so, dass ich mich tatsächlich an die Dinge halte, die ich denke, die sind gut für mich. Also fangen wir doch an zu glauben, dass es einen Gott gibt, der es gut mit dir meint. Und dass ich dann tatsächlich das alte Ich, übrigens mit der Bekehrung, wenn du einmal dich für Jesus entschieden hast, hast du das ja eigentlich einmal versprochen und auch klar gemacht. Wenn du dich hast taufen lassen, ist das auch ein Bild dafür. Aber es ist so, dass im Laufe der Jahre du wieder immer oft in alte Gefilde zurückgerätst und in alte Machenschaften, sage ich jetzt mal. Ich muss echt aufpassen, die neuen Medien, die haben mir zu schaffen, die machen mir zu schaffen. Ich habe kein Instagram. Aber das Problem ist, meine Tochter zeigt mir oft manchmal was auf Instagram. Und dann schickt sie mir das. Was bleibt mir anders übrig? Ich muss da irgendwie so eine Browser-Version öffnen, um mir das anzugucken. Und ich merke, dass wenn ich mir das von meiner Tochter angeguckt habe, dann ist das schön. Aber ich merke, dass ich dann anfange, diesen zu machen. Und ich bin dann manchmal total erschrocken, dass ich dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde das gemacht habe. Und ich dachte noch, ach du Scheiße. Und was habe ich mir für einen Mist angeguckt? Aber das muss ja ein Stück weit jeder selbst irgendwo für sich wissen. Der vierte Punkt. Dienende Liebe statt Selbstzentriertheit. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Philipper 2, 3 bis 4. Was heißt das denn? Ich wähle den Weg des Dienens. Jesus hat den Weg des Dienens. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Zu dienen, um uns aus Schuld und Scham zu befreien. Das finde ich eigentlich wichtig. Der Hingabe des Vergebens, den Weg wollen wir wählen. Auch wenn ich dafür keinen Applaus bekomme und es mich auch unheimlich viel Kraft kostet im Leben. Das kann sein, auch mal Dinge zu tun, die ich gar nicht gut finde, aber oder die ich jetzt nicht will, aber ich trotzdem aus Liebe zu Jesus dann trotzdem tue. Also dienende Liebe. Manche sagen, warum soll ich das machen? Das bringt mir ja gar nichts. Aber sollte man nicht fragen, wenn ich das mache, was könnte das meinem Bruder, meiner Schwester oder dem Arbeitskollegen oder dem Freund, der Freundin gut tun? Dann mache ich das doch mal. Ne? Also ich glaube, wir denken immer, uns wird ein Zacken aus der Krone brechen. Aber ganz ehrlich, jede dienende Liebe wird uns ein Zacken in der Krone dazu beschenken, wird uns eine Krone schenken. Wir werden irgendwann mal bei Jesus sein, eine Krone bekommen. Ist uns das mal bewusst? Und Krönchen sammeln. Ja, so, das uns müsste mal uns bewusst sein, bevor wir einem ablehnend gegenüberstehen, zu dienen. Also, dann dienen. Und der letzte Punkt, Treue im Leiden. Ich bleibe Jesus gehorsam. Deshalb sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, sich ihrem treuen Schöpfer anbefehlen und nicht aufhören, Gutes zu tun. Was ist das für eine Aufforderung? Wir sollen Gutes tun. Treue auch im Leiden. Ich bleibe Jesus gehorsam, auch wenn das der Weg durch Krankheit, durch finanzielle Engpässe, Einsamkeiten oder auch andere schwere Lasten geprägt ist. Nicht als Kreuz gesucht, sondern als Kreuz treu getragen. Und das ist jetzt nämlich die große Herausforderung. Wenn ihr jetzt diese fünf Punkte seht, dann denkt ihr alle, oh, Christsein macht doch keinen Spaß, was ich all tun muss. Ne? Ich muss verzichten, ich muss eine Bereitschaft haben, ich muss kämpfen und dann muss ich auch immer dienen und ich muss dann immer treu sein und das kostet mich so viel und ich habe dazu keine Lust. Und dann gibt's dieses Punkt, dass es da noch einen großen Unterschied gibt. Gehen wir mal eine Folie weiter. Und dann möchte ich uns das mitnehmen. Ich habe mal das gesehen. Kreuz gesucht, Kreuz treu getragen. Grundsätzlich könnt ihr sagen, ja, Kreuz suchen, also Jesus suchen, das, was für was Jesus am Kreuz steht, das ist gut, das ist super, das will ich. Ja, so, aber ich möchte trotzdem das mal so ein bisschen negativ und einmal ein bisschen mehr positiv darstellen, um in der Hoffnung zu haben, was das bedeutet, das Kreuz eigentlich auf sich zu nehmen und möchte dann den Bogen schließen und sagen, es gibt auch neben den Herausforderungen der ersten fünf Punkten auch tolle Punkte, die uns Mut machen, tatsächlich und Mut machen, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Kreuz gesucht, was meine ich damit? Wenn jemand bewusst Leiden sucht, es gibt Christen, die wollen dich tatsächlich in Leid suhlen. Da waren damals Luthers Zeiten, bevor er die Bibel übersetzt hat, der hat sich selbst kasteit, eine Peitsche genommen und zack, ich sündiger Mensch, ich böse und alles andere, ich muss mich selbst bestrafen und kasteien und so weiter. Und heute tatsächlich gibt es in anderen Religionen das auch immer noch. Oder auch wichtig ist, Leute müssen sich ein schlechtes Gewissen machen, weil ich darf mich ja als Christ ja nicht gut fühlen. Wenn ich als Christ gut fühle, dann das kann ja nicht sein, ne, wenn ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Ne? Also als wäre Schmerz des Christseins was Heiliges. Ja, es gehen Leute wirklich darum, ich darf gar nichts, ich bin gar nichts. Und ich leide lieber, nein, ne? Ich darf mich nicht freuen, es muss immer schön dunkel sein und sonst bin ich heller leuchte als das, was Christus für mich getan hat. Nee. Also es gibt Leute, die kasteien sich wirklich selbst mit Vorwürfen, weil sie denken, damit wären sie heiliger. Tatsächlich gibt's das. Ich weiß nicht, ob du auch zu denen gehörst, die es tatsächlich ihr Christsein auch immer so in Frage stellen und denken, nein, es geht nicht, ich darf mich nicht freuen. Auch wenn die Lieder das sagen, nein, nein, der freudige Momente im Leben darf ich nicht haben. Na, weil das wäre ja nicht gut. Es gibt Christen, die sich wirklich sich selbst mutwillig in zerstörerische Situationen bringen. Hauptsache, ich leide für Jesus. Ja, das ist also so ein Stück weit diese Selbstaufgabe ist tatsächlich, da legen Leute so richtig Wert drauf. Habe ich schon kennengelernt. Ne? Oder es gibt Christen, die sagen, Hilfe nehme ich auf gar keinen Fall an. Weil nur die Hilfe von Christus kommt, von anderen Menschen. Nee, da bin ich ja von denen abhängig. Wir sollen uns nicht von anderen abhängig machen, darum nehme ich keine Hilfe an. Gibt es tatsächlich auch. Das Kreuz muss ich auf mich nehmen. Ich muss das Kreuz der Schmerzen, der Krankheit auf mich selber nehmen. Ich gehe auch nicht zum Arzt, ne? Oder was auch immer. Nur weil ich, wenn ich zum Arzt gehe, könnte ich ja denken, dass ich Gott weniger vertraue. Ja, solche Denken gibt es. Ja? Ich darf keine Therapien machen, ich darf keine Unterstützungen annehmen, sonst trage ich das Kreuz ja nicht richtig. Und das Leid und der Krampf wird immer noch größer. Könntest du dir vorstellen, dass Gott auch Ärzte geschaffen hat, dass Gott auch Ärzte lieb hat, dass Gott es auch gut findet, dass es Medikamente gibt? Ja? Klar, gibt es heilende Momente, die übernatürlich sind und denen wollen wir auch vertrauen. Aber grundsätzlich sich von allem abzusagen, weil man dann denkt, man wäre heiliger, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Es gibt auch Christen, die andauernd sich in Schuldgefühlen selber laben. Kann ja nicht sein, dass es mir gut geht. Es kann ja nicht sein, dass ich Christ sein glaube und keine Schuldgefühle habe. Es gibt Christen, die meinen, sie müssten immer leiden. Und nur wenn man leidet, dann wäre man ein richtiger Christ. Und das meine ich mit Kreuz gesucht. Und ich habe das Gefühl, dass man diesen Christen oft diese Freude gar nicht abnimmt und gar nicht erst sieht. Ich glaube, dass das zu unserem Leben gehört. Leid und Schmerz und Kummer, Krankheit, ja, das gehört zu unserem Leben. Gott möchte uns auch dadurch durchtragen. Aber es liegt nicht an uns, es zu suchen, sondern es liegt an uns, mit ihm das mitzutragen, mit ihm als Hilfe. Und darum komme ich auf dieses Kreuz treu getragen. Heißt, wenn Leid, Begrenzung oder schwere Wege tatsächlich in deinem Leben vorkommen, und sie kommen vor, nicht weil du sie gesucht hast, sondern weil sie da sind, dann begegnest du ihnen im Vertrauen und im Gehorsam Gott gegenüber. Du bleibst bei Jesus, auch wenn es wehtut. Du hältst an seinem Willen fest, auch wenn es dich etwas kostet. Und du nutzt die verfügbaren Hilfen, aber du fliehst nicht aus der Beziehung zu Christus. Das ist mein Zurufen und das ist den Unterschied, den ich mache. Ja, man kann tatsächlich als Christ in eine, sage ich jetzt mal, diese Kreuzesdepression geraten. Aber Kreuzes bedeutet Freiheit. Kreuz bedeutet Versöhnung. Kreuz bedeutet Frieden und Freiheit. Und nicht Gefangenschaft, nicht Einengung, nicht zum Tode verurteilt. Das Kreuz bedeutet zum Leben weitergeführt. Wir sterben zum Leben, heißt es. Wir sterben zum Leben. Unser Leben ist begrenzt mit all den Facetten des Kummers. Aber wir sterben zum Leben. Unser Leben ist begrenzt. Das wird irgendwann einen jeden von uns erwischen. Darum, wenn wir über das Kreuz reden und wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, ja, dann sind das diese fünf Punkte, die ich gerade genannt habe. Das ist, was zu tun hat mit Dienen, mit Bereitschaft, viele Dinge aufzuhören. Aber auch das Kreuz steht für viele Dinge andere auch. Und darum eine Folie weiter, bitte. Und dann gehen wir ganz mal auf nächste Folie, nicht zurück, sondern vor. Weiter. Und, genau. Das Kreuz als Kraftquelle. Das heißt, wenn Jesus dir sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann kann das auch das bedeuten. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Das heißt, das Kreuz, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, bedeutet das nichts anderes wie, hör mal, du nimmst deine Energieversorgung, deine Kraft gleich mit. Das heißt, ich habe meinen Akku, ja, meine Tankstelle, die ich habe, die schnabe ich mir auf den Rücken und habe, kann dort Kraft graben. Das heißt, wenn du dann in deiner Situation deines Lebens stehst, dann erinnere dich daran, dass du eigentlich durch Jesus Christus die direkte Verbindung zu Gott hast und auch die direkte Kraftquelle hast. Das heißt, in der Kraft Jesu, ja, kannst du deine Umstände ertragen, besser Lasten tragen, weil das richtig schwere Kreuz hat Jesus wirklich getragen. Sein Kreuz war anfassbar, unser ist imaginär. Das liegt auf uns. Und demnach gebe ich alles, was ich zum Kreuz bringe, eigentlich direkt zu ihm. Und das ist das, was wir uns sagen wollen. Das heißt, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, bedeutet es auch, du hast die Kraftquelle permanent bei dir. Das finde ich sehr schön. Zweiter Punkt, das Kreuz als Liebesbeweis. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Das bedeutet letztendlich, am Kreuz zeigt Gott endgültig, ich gehe für dich bis zum Äußersten. Ja, ich gebe alles auf. Jesus hat seine Göttlichkeit ein Stück weit in der Herrlichkeit gelassen. Er hat es nicht für einen Raub gehalten, heißt es in einer Bibelstelle. Das hat er für dich getan. Das nimmt Angst vor Ablehnung und vor Leistungsdruck in meinem Leben. Das finde ich sehr beruhigend. Das finde ich mutmachend. Also Kraftquelle, ein Liebesbeweis. Das Dritte, das Kreuz als das Ende der Anklage, heißt es in Kolosser. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das heißt, wisst ihr, er hat deinen Schuldschein. Nehmen wir mal an, das wäre dein Schuldschein hier. Das wäre hier. Na, einfach nur mal zu hören, das hat er gemacht. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er so lange, bis er wiederkommt. So lange, bis wir einmal mit ihm in der Herrlichkeit sind, mit allen Dingen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das finde ich einfach sehr, sehr beruhigend. Das Kreuz als Ende der Anklage. Uns kann keiner mehr anklagen. Der Ankläger hat schon verloren. Er wird natürlich vor Gott sagen, weißt du, der Armin, der Toni, der Stefan, die Steffi, die haben in ihrem Leben dieses und jenes gesagt, getan, gemacht, gedacht. Und dann wird Jesus sagen, ja, ich weiß aber davon nichts mehr. Und dann wird er sagen, ich habe nämlich keinen Schuldschein. Ich habe nämlich alles zerrissen. Ich habe alles vergeben. In die Tiefe des Meeres habe ich es geworfen. Haben wir das nicht auch gesungen? Ist doch schön. Und das sollten wir uns aufrufen. Satan, du hast keine Macht über mich, weil durch das Blut Jesu ist alles bereinigt. Das finde ich sehr beruhigend. Das macht mich ruhig, auch in meinem Alltag, weil ich haargenau weiß, nichts ist größer als das. Das Vierte, das Kreuz als Siegeszeichen nimmt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Metapher, die dahinter steht. Er wurde an den Pranger, ans Kreuz eigentlich gestellt. Aber durch seinen Sieg am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch sein jetzt auf der rechten Thronseite sitzend, ja, Gottes, ne, hat er alles, was die Welt ausmacht, an den Pranger gestellt. Alle Herrscher, jeden Trump, jeden Putin, jeden Hitler. Er hat sie alle an den Pranger gestellt. Sie haben verloren. Ja, und jeder Mensch in deinem Umfeld, der auch dir was tun will, oder alle Ungerechtigkeit. Und das ist das, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, bedeutet es das, du hast auch das Siegeszeichen, hast du permanent dabei. Das ist doch toll. Das ist doch zu wissen, das ist doch krass. Ja, das so ist Christsein. Das sich immer wieder neu zu sagen, ich habe die Kraftquelle, ich habe den Liebesbeweis, ich habe die Ende aller Anklagen mir gegenüber und das Siegeszeichen bei mir. Und als letztes das Kreuz als Verwandlungspunkt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, ja, das sind wir. Das Leben ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Wow. Ja, das Kreuz als Verwandlungspunkt. Das Kreuz verwandelt uns. Das Wissen, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat, nämlich den Weg wieder frei zu machen, mich frei zu machen von Schuld und Sünde. Am Kreuz stirbt dein altes Ich. Ich aber, genau dort beginnt auch mein neues Leben. Das heißt, mit dem Kreuz auf mich nehmen bedeutet auch neu verwandelt werden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jeder Kreuzesmoment in deinem Alltag kann zum Ort der Verwandlung führen. Das heißt, all den Scheiß in deinem Leben, der gerade um dich herum vor, kann verwandelt werden in, ja, verwandelt werden in eine Zuversicht. Ja, nicht in einer Hoffnung, sondern in eine Zuversicht. Eine Zuversicht ist etwas, was real wird. Eine Hoffnung ist immer noch so ein bisschen unbestimmt. Aber eine Zuversicht ist etwas Reales. Und darum, wenn du das Kreuz auf dich nimmst, wenn Jesus sagt, nimm das Kreuz auf dich, dann hast du eine Kraftquelle. Dann hast du einen Liebesbeweis. Dann hast du eine Anklage all für alle Mal verloren von dem Widersacher. Dann hast du das Siegeszeichen und du hast den Verwandlungspunkt immer bei dir. Und demnach ist das, was in Markus 11 steht, und damit möchte ich schließen, so elementar wichtig. Kannst du eine Folie weitermachen? Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, sagt Jesus. Alles. Jedes kleine Moment in deinem Leben. Jede kleine Spitzfindigkeit. Jede kleine Krise oder große Krise. Alles ist ihm übergeben worden. Und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Das heißt, alles, was Jesus selber weiß von dir, weiß auch der Vater. Diese zwei mit dem Heiligen Geist zusammen, diese drei, die wissen alles über dich. Und die sind sich deinen Umständen wirklich bewusst. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbar machen will. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das heißt, wenn ich mich bei ihm erhole, habe ich trotzdem das Kreuz auf dem Rücken, weil ich das auf mich nehmen soll. Und ich kann mich trotzdem erholen als Verbindungsmerkmal. Das finde ich großartig. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Das heißt, die Frage ist, nicht nur das Kreuz auf mich nehmen, sondern zu fragen, was bedeutet es in all den Krisen und in all den positiven Momenten meines Lebens. Lernt von mir. Wollen wir bereit sein, uns von Jesus zu schulen zu lassen? Er ist der Meister und wir sind seine Schüler. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Das ist Jesus. Er ist zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Das ist doch die Formel tatsächlich. Es gibt eine 0815-Formel. Kommt zu Jesus und dann kommt Ruhe in dein Leben. Wie die aussieht, das ist bei jedem unterschiedlich. Das macht auch Gott auch unterschiedlich. Aber Gott wird uns niemals überfordern, auch wenn das schwer ist, in all den Situationen unseres Lebens, egal in welcher du steckst. Jetzt würdest du sagen, Toni, das klingt so schön, aber du weißt gar nicht, was in meinem Leben los ist, was ich alles schon erlebt habe. Das stimmt. Aber das Grundprinzip dieses Gottes bleibt das Gleiche. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Wenn ich mir vorstelle, bei aller Last, die ich zu tragen habe, die ich glaube, dass sie unüberwindbar für mich ist, sagt Jesus, sie ist leicht, vertraue mir. Und damit möchte ich eigentlich auch schließen heute Morgen. Dass ihr das mitnehmt, dass das Kreuz auf sich nehmen facettenreich ist. Und wer die 5 Punkte jeweils haben möchte, dem schicke ich sie gerne per WhatsApp oder auch per E-Mail, weil das lohnt sich auch da nochmal nachzulesen. Zu lesen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Amen.